20 Uhr Aufführung gibt es dieses Jahr wieder, Herr Gottstein, bei den Donaueschinger Musiktagen, die vom 18. bis zum 20. Oktober stattfinden, wie gewohnt Mitte Oktober. Was gibt es denn dieses Jahr für Schwerpunkte? Ich sage es schon gleich in der Mehrzahl, weil ich denke, nur einen, das wird, glaube ich, heutzutage immer schwieriger, oder?
Ja, das stimmt. Es ist eigentlich bei so einer Fülle an neuen Werken gar nicht möglich, die unter ein einziges Motto zu stellen. Das wäre auch, ich würde fast sagen, kontraproduktiv, weil man dann vielleicht doch so ein arges Korsett über die Musik legen würde. Wir haben ja keinen Schwerpunkt, den wir vorgeben bei den Musiktagen, sondern die Schwerpunkte ergeben sich eigentlich aus Ähnlichkeiten und Parallelen in der Konzeption der Werke. Und wenn ich jetzt ein bisschen schaue, was die Komponisten unternommen haben in diesem Jahr und womit sie sich befassen, dann habe ich auf jeden Fall eine starke Tendenz dazu, entweder ganz andere und neue Hörsituationen zu definieren, also wirklich das, wie wir Musik hören, komplett in Frage zu stellen, zum Beispiel indem der Hörer die Ohren unter Wasser tauchen muss und ins Schwimmbad gehen muss und sich eine Badehose anlegen muss, um die Musik zu hören. Oder aber es Situationen gibt, in denen in einem Gespräch mit einem Schauspieler man dazu angeleitet wird, sich Musik vorzustellen, die man noch gar nicht kennt. Das sind alles Situationen, die wirklich ein neues Hören erzwingen geradezu. Und dann ist es aber auch so bei der Musik, die im Konzertsaal ist, dass unglaublich viele Versuche und Strategien darauf hinzielen, den Klang anders zu behandeln als sonst. Sei es, dass man sehr bewusst und auf möglichst komplexe Weise mit der Architektur des Saales spielt, wie Alberto Posadas das macht in Poetica del Espacio. Sei es, dass Eva Reiter in den Baumarkt fährt, 180 PVC-Rohre kauft und zuschneiden lässt, um daraus ganz schlichte, einfache Blasinstrumente zu bauen, die dann vom Orchester gespielt werden und die dann wiederum einen Orchesterklang machen, der kein Orchesterklang mehr ist, aber der immer noch das Orchestrale in sich trägt. Also das sind vielleicht vier Beispiele dafür, wie anders Klang gehört werden kann in Donaueschingen dieses Jahr.
Dieses Jahr gibt es auch vorweg schon eine Podiumsdiskussion am Donnerstag, den 17. Oktober im Museum Art Plus. Um 20 Uhr, da geht es um das Thema Orchester und neue Musik. Da haben Sie sozusagen eigentlich fast schon wieder ein Gegenstatement. Es gibt immer weniger, so wie ich das sehe, Kompositionen auch für großes Orchester. Mehr will man so Spezialbesetzungen, mehr und mehr wünschen die Komponisten. Und Sie haben eine sozusagen überdimensionierte Spezialbesetzung mit Simon Steen Andersen beispielsweise, ne? Mit seinem Werk Trio, und zwar nicht, wie man es vermuten würde, jetzt drei Musiker, sondern drei Ensembles, die aufeinandertreffen. Big Band, Chor und Orchester. Die Big Band auch mal wieder dabei. Ist das sozusagen jetzt der Kontrapunkt dazu oder ist das eher die Bestätigung?
Sie haben das Stück von Simon Steen Andersen erwähnt. Ich finde, das ist, wenn man über die Orchesterproblematik oder die Orchesterfrage, sagen wir mal, Problematik klingt mir eigentlich schon zu negativ, in der neuen Musik redet. Sehr schönes Beispiel, weil er eigentlich mit dem arbeitet, was der Klangkörper ist und was er gewesen ist. Und es gibt so eine Art von zu überbrückende Kluft zwischen dem Orchester, was gegenwärtig auf der Bühne sitzt, und es ist eben so, dass zu dem Stück auch Filmaufnahmen gehören, und zwar Filmaufnahmen der SWR, also SWF und SDR Orchester aus den 50er, 60er, 70er Jahren, wo die ganze Musizierhaltung, die Anmutung, der Umgang mit Musik ein ganz anderer ist, der Tonfall in den Proben angeschlagen wird ein anderer ist. Und dann sieht man schon, dass der Komponist heute immer sozusagen mit der Geschichte des Klangkörpers konfrontiert ist. Und wenn Sie eingangs gesagt haben, die Komponisten wollen immer mehr für Spezialisten arbeiten, ich würde es anders formulieren. Es gibt tatsächlich eine Reihe von Komponisten, die eine gewisse Scheu davor haben, für das Orchester zu schreiben, weil das Orchester einen anderen Hintergrund hat, eine andere Ästhetik prägt, eine andere Sprache spricht. Und wenn man sich auf das Orchester einlässt, dann lässt man sich auf diesen Dialog ein, der eben auch immer dieses Verhältnis zur Geschichte mitreflektieren muss. Es ist eben das Instrumentarium, für das auch Beethoven komponiert hat. Da hat sich das ein bisschen erweitert, die Orchester sind auch größer geworden, die Farbenreichtum ist größer geworden. Aber diese Brücke kann man nicht einreißen. Die ist immer da. Und ich glaube, dass aber das ein sehr fruchtbares Spannungsverhältnis ist. Ja, deswegen ist es auch so schön, dass es in der Diskussion dieses Jahr stattfindet. Da sitzt ja auch eine Musikerin aus unserem Orchester, die Margaret McDuffie, die jetzt ein hinteres Pult in den Tutti-Streichern spielt, also jetzt auch keine super exponierte Musikerin ist, aber das sehr liebt und lebt und gerade die neue Musik, was wir sagen, das SWR-Orchester ist ja wirklich eins, was sehr viel neue Musik spielt und gespielt hat. Und dass man eben die verschiedenen Perspektiven und Seiten einfach mal betrachtet. Es ist eigentlich kein Problem in dem Sinne, als dass wir Angst haben müssen, dass uns da was verloren geht. Aber es ist immer eine sehr konfliktreiche und spannungsreiche Situation, über die wir ständig, eigentlich jedes Jahr, immer wieder aufs Neue diskutieren müssen.
Dann haben Sie natürlich einige Spezialensembles dabei. Das Klangforum Wien mit einem früheren SWR-Sinfonieorchester, Chefdirigenten Silvan Kambriller, mit dem genannten Alberto Posadas, Poetica dell'Espacio, so heißt diese Komposition. Es geht um die Poesie des Raumes und Benedict Mason war ja schon mal ein Komponist, der so einen Raum mitkomponiert hat. Einen, sage ich jetzt mal, eher funktionalen Raum mit der Sporthalle da. Wie ist das jetzt bei Alberto Posadas? Ist da der Raum sozusagen mitgedacht in der Komposition?
Ja und nein. Also ich muss sagen, es sind ja Teile davon auch in anderen Sälen gemacht worden, in Zürich und in Köln. Und wir haben jetzt zwei neue Teile. Alberto Posadas kennt den Saal, aber die Stücke könnten eigentlich auch in jedem anderen Saal gespielt werden. Sie haben das Beispiel Benedict Mason genannt. Tatsächlich hat Mason unglaublich aufwendig und auch sehr differenziert den Klang einer großen Turnhalle in Donaueschingen quasi ausinstrumentiert oder auch durchchoreografiert. Bei Posadas ist es so, dass der Raum sehr stark aus der Partitur heraus definiert wird. Also das Denken ist eigentlich ein klassisch kompositorisches und nicht zunächst ein architektonisches. Aber es gibt eben doch Sachen wie zum Beispiel Musikerbewegungen, also die Musiker bewegen sich auch im Raum, während sie spielen. Die Musiker sind zum Teil hinter dem Publikum. Es gibt einfach sehr einfache Bewegungen von vorne nach hinten, von rechts nach links. Das hat Herr Posadas jetzt nicht erfunden, aber er hat doch, sagen wir mal, versucht, alle Klangräume, die denkbar sind in einem Konzertsaal, auch zu erschließen. Das betrifft auch manchmal Klänge, die durch Räume, die durch Farben entstehen. Also dass man zum Beispiel vielleicht nur in die Tiefenregister geht oder plötzlich in einem Satz sehr viel stark mit dem Blech arbeitet und die Streicher fast weglässt. Also da auch da sind natürlich Raumsituationen, die sind nicht immer der architektonische Raum, sondern manchmal eben auch Klangraum. Aber dieser Übergang zwischen den verschiedenen räumlichen Ebenen, der ist auch Teil der Partitur.
Ein weiteres Ensemble ist das Ensemble Resonanz, zusammen mit dem Experimentalstudio des SWR. Und da geht es um Streicherkompositionen in erster Linie, zum Beispiel von Marc-André, RWH1. Für Streichorchester mit Akkordeon, Schlagzeug und Sinustonorgel beispielsweise. Das heißt eigentlich so ein bisschen auch eine klassische Gattung, das Streichorchester, aber wahrscheinlich ganz anders zu erleben, oder?
Das Schöne an diesem Konzert mit dem Ensemble Resonanz ist für mich, dass da drei unglaublich unterschiedliche Charaktere auf einen doch eigentlich erstmal in sich sehr homogenen Klangkörper losgelassen werden, sage ich jetzt mal. Es ist nämlich tatsächlich so, das ist ja einfach auch ein historisch definierter Klangkörper, das Streichorchester. Ja. Und er ist eben auch in der Farbigkeit relativ homogen. Und dann ist die Frage, was macht man damit? Und alle drei Komponisten, die Kanadierin Nicole Lisée, der deutsche Komponist Gordon Campe und der französische Komponist Marc-André haben sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Bei Nicole Lisée geht es viel um Technik und Metrik und dann wird eigentlich das Ensemble fast in so eine Art von DJ-Plattenspieler verwandelt. Also das hat schon ein bisschen was Clubbiges, da kommen auch so ein paar ulkige alte elektronische Geräte zum Einsatz. Das ist was sehr Fassliches. Schon fast ein Stück Popkultur. Bei Gordon Campe hingegen, da spielen die Musiker selbst eine Rolle. Der überwindet die Homogenität des Ensembleklangs, indem er die Heterogenität der Persönlichkeiten, die auf der Bühne sitzen, mit in das Stück hineinkomponiert. Und Marc-André wiederum nutzt den Streicherklang, um einen religiös-sakralen Raum zu erzeugen. Er hat ja in St. Michel in der Kirche in Hamburg Echo-Messungen gemacht. Mhm. Und diese Echo-Messungen sind dann Grundlage der Komposition geworden. Also da geht es um den Kirchenraum und den sakralen Raum. Und das Wort RWH ist auch ein hebräisches Wort, das Seele oder Geist, irgendwas in diese Richtung bedeutet.
Mhm. Und schließlich das Ensemble Intercontemporain aus Paris. Da erleben wir dann sozusagen auch Gegenüberstellungen, beispielsweise bei Beat Fuhrer, Klarinette und Ensemble. Also Solisten auch. Allerdings auch ein Stück wie von Johannes Boris Borowski allein für Ensemble mit Elektronik. Was kann man sich darunter vorstellen?
Auch hier war es uns daran gelegen, also dem Ensemble und mir, eine möglichst eine große Vielfalt von Positionen zu zeigen. Mir war wichtig, dass ein französischer Komponist dabei ist. Das ist Pierre-Yves Massé, ein junger Komponist, der auch stark vom Sounddesign der Popmusik beeinflusst ist. Es war auch schön, dass Beat Fuhrer bereit war, ein Stück zu schreiben, ein Komponist der älteren, mittlerweile muss man wirklich schon sagen, älteren Generation, der eben auch sozusagen eine gewisse Meisterschaft mitbringt. Und Johannes Boris Borowski hatte vor einigen Jahren ein Orchesterstück, das unfassbar atemberaubende poetische Momente hatte, die darin bestanden, dass das Orchester zerfiel und dass auch sehr viel Vereinzelung stattfand. Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich eine Fortsetzung einer ähnlichen Idee, allein. Also das heißt ja nicht einsam, ja, sondern allein.
Ja.
Das ist sozusagen keine negative Qualität darin, sondern eben ein in sich geschlossen sein, was Hermetisches, ein Rückzugsort, der durch die Musik definiert werden kann. Und es ist einfach jemand, der nun mittlerweile ja auch eine ganze Reihe von Werken geschrieben hat, wo klar ist, dass eine sehr klare, starke kompositorische Persönlichkeit, die nach und nach sich festigt. Und ich finde eigentlich, mit jedem Werk geht er doch immer noch einen Schritt weiter und sucht weiter. Und ich finde es einfach einen tollen, spannenden Komponisten, den wir hier in Deutschland haben.
Und dann geht es schließlich, gibt es sehr viele Klangkunst, wie es so schön heißt, Veranstaltungen, die im Wesentlichen Installationen sind oder auch, Sie haben es ja schon darauf hingedeutet, zum Beispiel das Festival von Herbert Mohren, Theater Rampe mit dabei. Die sind hier bei uns im Landkreis Schwäbisch Hall nicht ganz unbekannt, weil sie das Thema Theater auf dem Dorf sozusagen mal inszeniert haben. Mhm. In Michelbach an der Lücke war das der Fall. Mhm. Und da habe ich auch ein bisschen den Eindruck, es ist dieses Jahr fast ein bisschen mehr geworden, oder täusche ich mich?
Also es ist ein bisschen mehr von der Zahl der Veranstaltungen, aber vor allem muss ich sagen, sind die Veranstaltungen, die stattfinden, auch recht raumgreifend. Also die Music for Hotel Bars, das ist eine Art, wir sagen neudeutsch, durational, das geht über mehrere Stunden, ist man dann in der Lobby von einem Hotel und gerät in eine musikalische Situation, die irgendwo was zwischen Fahrstuhlmusik und neuer Musik irgendwie angesiedelt sein möchte. Und es ist so, es gibt die klassische Klanginstallation, in die geht man hinein und betrachtet den Klang und dann geht man wieder raus und hat eine bestimmte Hörsituation, die man da erlebt. Und diesmal sind Sachen, die sehr irgendwie anders funktionieren als eine normale Installation. Also Marco Ciciliani, da müssen Sie durch ein Computerspiel sich manövrieren und dabei die Klänge erleben. Ja, bei Kirsten Rehse, ich habe das eingangs erwähnt, da müssen Sie in die Badehose oder den Badeanzug schlüpfen und Ihren Kopf unter Wasser tauchen. Bei Herbert Mohren gibt es viele verschiedene Situationen, die alle sich damit beschäftigen, was ist eigentlich in einem Festival möglich, aber was vor allem ist innerhalb eines Festivals nicht möglich. Mhm. Es ist ja Teil des großen Zyklus, von dem Sie auch gerade gesprochen haben, was auch auf der Schwäbischen Alb dann teilweise stattgefunden hat. Das Ganze heißt ja die Institution. Und in Donaueschingen haben wir jetzt den Institutionsteil, das Festival. Und das wird kritisch hinterfragt. Das hat schon fast was Theaterhaftes. Die kommen ja auch aus dem Theaterbereich. Ja. Performatives. Und ich muss sagen, ich freue mich darüber, dass die Ansätze so vielfältig sind. Wir haben auch eine klassische Klanginstallation von Bernhard Leitner. Kann man vielleicht auch mal erwähnen, das wird die erste Installation sein, die nach den Musiktagen nicht wieder abgebaut wird, sondern die künftig dort immer zu hören und zu sehen ist, sodass auch Leute, die nach Donaueschingen kommen, nicht am 3. Oktoberwochenende da sind, zumindest ein Gespür oder irgendeine Erinnerung an die Musiktage haben werden. Aber wie gesagt, es ist nicht unbedingt mehr als sonst, aber es artet auf im besten Sinne des Wortes aus. Es erweitert sich, es wuchert, es kommen tolle neue Ideen da rein in die Klangkunst.
Wunderbar. Dann stellt sich eigentlich nur noch eine Frage. Wie ist es denn mit dem Kartenverkauf dieses Jahr? Gibt es noch Karten überhaupt?
Ja, es gibt für einige Konzerte noch Karten. Tatsächlich muss ich sagen, wir haben ja wirklich das Glück, dass wir einen unfassbar tollen Zuspruch und auch ein treues Publikum haben. Es gibt immer wieder Konzerte in kleineren Sälen und da muss ich den Hörer enttäuschen, da werden sie keine Karten mehr bekommen können. Aber die Konzerte, die in großen Sälen stattfinden, das sind auch die großen Konzerte, wir haben ja gesprochen über Ensemble Resonanz, Ensemble Interkontemporain und die Orchesterkonzerte, da sind noch Restkarten da, also wer da zugreift, der hat schon noch die Chance, ein paar wesentliche Eckpfeiler des Programms in diesem Jahr mitzubekommen.